Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu Geschichten aus dem Reich der Mitte. Ich bin der Daniel und heute widmen wir uns endlich der Qin-Dynastie. Geschichtlich befinden wir uns im 3. Jahrhundert vor Christus, am Ende der Zhou-Dynastie und damit auch am Ende der Zeit der streitenden Reiche. Der Staat Qin hat während seines großen Eroberungsfeldzugs schon viele Staaten und schließlich auch die Zhou-Hauptstadt erobert und damit formell die herrschende Dynastie beendet. Aber noch gibt es keine neue Dynastie, die nachfolgen würde, denn der König von Qin, Ying Chang, will zuerst alle restlichen Staaten erobern und China vereinen. Aber bevor er das tut, schauen wir uns an, wie der Staat Qin überhaupt so mächtig werden und alle anderen Staaten übertreffen konnte. Und dazu begeben wir uns ins 4. Jahrhundert vor Christus. Herzog Xiao wird zum Herrscher von Qin und möchte den Staat reformieren. Dazu lässt er bekannt geben, dass Männer mit den gesuchten Talenten doch bitte nach Qin kommen und ihm mit seinen Reformen helfen möchten. Das geschieht auch und der Name des wichtigsten dieser talentierten Männer hat auch die Zeiten überdauert, Shang Yang. Er sollte zusammen mit dem Herzog Qin maßgeblich verändern. Im Zuge dieser Reform wird der Legalismus zur Staatsform in Qin. Der Legalismus, erdacht vom Philosophen Mozi, propagierte eigentlich universelle Liebe. Menschen sollten jeden anderen Menschen gleich behandeln und zwar so, wie man auch selbst behandelt werden möchte. Letzteres ist dabei eine Gemeinsamkeit mit dem Konfuzianismus. Der Unterschied ist aber, dass der Konfuzianismus die Familie über alle anderen Menschen stellt. Für den Staat Qin bedeutete das nun, dass klare Regeln, Aufgaben und Gesetze festgelegt wurden, an die sich jeder zu halten hatte. Die Idee dahinter ist, dass jeder Einzelne weiß, welche Pflichten, Verantwortlichkeiten und Gesetze einzuhalten sind und auch, welche Konsequenzen zu erwarten sind, wenn man sich nicht daran hält. Das soll die Menschen dazu animieren, sich angemessen zu verhalten. Und damit dieses System auch effektiv ist, betrifft es nicht nur das gemeine Volk, sondern das gesamte Volk, inklusive dem Adel. Genau das wurde in Qin auch umgesetzt. Es spielte keine Rolle, welchen Status jemand hatte, wenn die Person das Gesetz brach. Und die Strafen waren drakonisch. Tod, Amputation und Exil waren dabei keine Ausnahmen. Man rechtfertigte diese harten Strafen damit, dass jeder ja im Voraus wusste, welche Strafe zu erwarten war, wenn man gegen das Gesetz verstieß. Gleichzeitig wurden aber auch Einsatz für den Staat belohnt, und zwar ganz unabhängig von der Herkunft und dem Stand. Diese und weitere Reformen stellten sich als äußerst effektiv heraus und sollten Qin im Laufe der kommenden 150 Jahre etwa wirtschaftlich und militärisch deutlich stärken. Und damit kommen wir zurück zu den Eroberungen Qins in der zweiten Hälfte des 3. Jahrhunderts vor Christus. Nach und nach fällt ein Staat nach dem anderen, bis im Jahr 221 vor Christus schließlich auch Qi als letzter der chinesischen Staaten erobert wird. Ying Chang wird damit aber nicht zum König einer neuen Herrscherdynastie, wie es vor ihm üblich war. Er nennt sich nun Kaiser und wir kennen ihn besser als Qin Shi Huangdi. Qin kommt natürlich von dem Staat Qin. Shi bedeutet der Anfang oder der Erste. Und Huangdi in dieser Form ist tatsächlich ein neues Wort, das zu dieser Zeit noch nicht im chinesischen Vokabular existierte. Und es bedeutet Kaiser. Qin Shi Huangdi bedeutet also erster Kaiser der Qin. Huangdi zum Kaisertitel zu machen kam aber nicht aus dem Nichts. Denn Huangdi ist der gelbe Kaiser aus der mythologischen Zeit der drei Souveräne und fünf Kaiser und eine äußerst wichtige Figur der chinesischen Kultur. Als Kaiser beanspruchte Qin Shi Huangdi nun die Macht über das gesamte Reich und alle Menschen, die darin lebten. Diese Art der totalen und zentralisierten Herrschaft war tatsächlich neu in China. Das sollte aber nicht die einzige Neuerung bleiben. Es sollten sehr drastische Veränderungen folgen, die den Grundstein für die kommenden Jahrtausenden legten. Qin Shi Huangdi ließ viele Dinge standardisieren, beispielsweise die Schrift, Münzen und auch Spurweiten für Wagen. Noch heute benutzen die Menschen in China dasselbe Schriftsystem, ganz egal welche Sprache oder Dialekt sie sprechen. Und auch die typischen runden Münzen mit einem quadratischen Loch in der Mitte, die auf eine Schnur gefädelt sind, hat man vielleicht schon einmal in einem chinesischen Film gesehen. Auch sie sollten der Standard für zwei Jahrtausende bleiben. Die Sache mit der Spurweite mag auf den ersten Blick seltsam wirken und daher möchte ich kurz darauf eingehen. Schwer beladene Wagen und Karren hinterlassen Spuren im Boden auf den Wegen, die damals noch weitgehend unbefestigt waren. Wenn der nächste Wagen dieselbe Spurweite hat, ist das kein Problem und er fährt sogar sicherer. Es wird aber zum Problem, wenn das nicht so ist. Dann passen die Räder nicht mehr in die vorhandenen Spuren. Und jeder Staat hatte vor der Einigung eine eigene Spurweite für Wagen festgelegt. Das führte dazu, dass Händler, die über Staatsgrenzen hinaus Handel betrieben, an der Grenze ihre Waren auf einen neuen Wagen laden mussten, bevor sie weiterreisen konnten. In einem vereinten Reich war das aber hinderlich und deshalb unerwünscht. Aber man wollte nicht nur materielle Dinge standardisieren, sondern auch die Ideologie der Menschen. Wie schon bei den materiellen Dingen wollte man die Qin-Ideologie zum Standard erheben und Philosophien wie Konfuzianismus, Daoismus und Co. loswerden. Das führte zu einem angeblichen Ereignis, das Qin Shi Huangdi bis heute als Tyrannen brandmarkt, nämlich der Bücherverbrennung und dem Begraben von Gelehrten bei lebendigem Leibe. Stattgefunden haben soll dieses Ereignis in den Jahren 213 und 212 vor Christus, wird heute aber von den meisten Historikern als in diesem Ausmaß nachträglich konstruiert angesehen. Die erste Erwähnung dieses Ereignisses stammt nämlich vom großen Historiker Sima Qian, der über 100 Jahre später mit diesen Aussagen dem Kaiser der nachfolgenden Han-Dynastie vermutlich sagen wollte, dass der Himmel das Leben einer Dynastie nimmt, wenn der Kaiser das Leben der Gelehrten nimmt. Heute geht man davon aus, dass es tatsächlich Bücherverbrennungen gab, Qin Shi Huangdi aber jeweils zwei Kopien der Werke jeder Philosophie in den kaiserlichen Bibliotheken aufbewahren ließ. Das Verbot von Büchern anderer Philosophien und Ideologien war aber wohl eine Tatsache. Wenn man eine Kopie dieser Werke besaß, musste man sie abgeben. Tat man das nicht und wurde erwischt, wurde man zusammen mit seinem Buch verbrannt. Allerdings wurde das Wissen zu dieser Zeit nicht vornehmlich durch Bücher verbreitet, sondern durch mündliche Tradition. Deshalb wurden auch die Lehrer der verschiedenen Philosophien gesucht und wohl auch tatsächlich getötet. Allerdings nicht lebendig begraben. Nach dem Fall der Qin-Dynastie wenige Jahre später wurden viele dieser Werke neu aufgeschrieben, was allerdings in unterschiedlichen Versionen resultierte. Die Autoren mussten die Texte nämlich aus ihrer Erinnerung rekonstruieren. Aber Qin Shi Huangdi begnügte sich nicht damit, das eroberte Zhou-Reich zu verwalten, er trieb auch Expansion. Im Süden war die Expansion besonders erfolgreich und Qin expandierte bis ins heutige Vietnam hinein. Im Norden kämpfte man an den Grenzen mit den Raubzügen der Xiongnu und auch dort konnte man Gebiete erobern, die man aber später wieder verlor. Tatsächlich wurde hier der Grundstein für die große Mauer gelegt, die heute weltbekannt ist. Der Kaiser ließ dort schon vorhandene, kleinere Mauerabschnitte miteinander verbinden, die aus dem 7. Jahrhundert vor Christus stammten. Allerdings darf man die heutige Mauer nicht mit der damaligen verwechseln. Zur Zeit von Qin Shi Huangdi bestand die Mauer hauptsächlich aus Lehm und Holz. Die Mauer, die heute noch existiert, wurde erst 1500 Jahre später während der Ming-Dynastie gebaut. Der Verlauf entspricht aber in Teilen dieser alten Mauer aus den Tagen des ersten Kaisers. So gut das System von Qin funktionierte, um die anderen chinesischen Staaten zu erobern und die Macht zu erlangen, so problematisch wurde es, als Qin die Macht verwalten musste. denn es gab keinen Mechanismus, der den Herrscher daran hinderte zu machen, was er wollte. Und so verfolgte Qin Shi Huangdi trotz aller Leistungen wie der Standardisierung von Münzen, Schrift und so weiter doch hauptsächlich seine eigenen Interessen. Er sah das Reich als sein persönliches Eigentum an, mit dem er machen konnte, was er wollte. Als der Kaiser im Jahr 210 vor Christus schließlich stirbt, wird er in seiner eigenen Nekropolis nahe der Hauptstadt Chang'an beerdigt. Die steht bis heute und auch sie ist weltbekannt. Am Eingang der Nekropolis steht nämlich die beeindruckende Terrakotta-Armee. Und darüber werde ich definitiv noch eine ganz eigene Folge machen. Aber kommen wir zurück zur Qin-Dynastie, mit der es ab hier steil bergab ging. Einer seiner Söhne wurde zum neuen Kaiser ernannt, der als Qin Arshi bekannt wurde. Als neuer Kaiser musste er aber bald feststellen, dass die Menschen vom strengen Regime der Qin nicht sehr begeistert waren und genug von den Entbehrungen hatten, die der Kaiser von den Menschen forderte. Im ganzen Land brachen Rebellionen aus, die schließlich zum Tod des Kaisers und zum Fall der Qin-Dynastie nach nur 14 Jahren Herrschaft führten. Es folgte eine Phase von etwa 5 Jahren der Spaltung, die als Zeit der 18 Königreiche bekannt ist. Und wieder ist es eine sehr konfliktreiche Zeit um die Vorherrschaft über China. Am Ende sollte Liu Bang erfolgreich sein und die Han-Dynastie etablieren. Aber dazu kommen wir dann in einer weiteren Folge. Ich hoffe, euch hat die heutige Folge über den Beginn der chinesischen Kaiserzeit gefallen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mir dazu Feedback gebt oder mir auch Themenwünsche und Fragen aller Art zukommen lasst. Dazu könnt ihr gerne die E-Mail-Adresse fuchsgeistmedien@outlook.de verwenden oder ihr schreibt mir auf meinem Twitter-Kanal @podcastdermitte, auf dem ich auch zusätzliches Material zu jeder Podcast-Folge poste. Allerdings zum Anklicken findet ihr wie immer in den Shownotes. Und ansonsten könnt ihr mir sehr gerne helfen, den Podcast weiter zu verbreiten, indem ihr ihn weiterempfiehlt, auf Social Media teilt oder auf Apple Podcasts oder Spotify eine gute Bewertung abgebt. Dafür bin ich euch wirklich sehr, sehr dankbar. Damit sind wir dann auch für heute durch und ich hoffe, ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei. Ich danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.